Exist Podcast für Gründerinnen und Gründer aus der Wissenschaft.
Bei der Suche nach geeigneten Co-Foundern ist Dr. Moritz Hübler etwas unkonventionelle Wege gegangen. Die haben sich aber offensichtlich bewährt. Zusammen mit Nicola Hummel, Patricia Stöbe und Daniel Vogelsanger hat er 2018 die Compactive GmbH gegründet. Unterstützt wurden sie dabei durch das Gründerbüro der Universität Kaiserslautern. Heute ist das Startup erfolgreich am Markt und zwar mit sogenannten Biegeaktoren. Moritz Hübler erklärt zunächst, was es damit auf sich hat.
Also es geht im Prinzip um Metalldrähte, die aus Nickel und Titan bestehen. Wenn die warm werden, ziehen die sich zusammen und wenn sie sich abkühlen, dann dehnen sie sich wieder aus. Das ist für den Betrachter erstmal sehr unspektakulär. Das ist ganz wenige Prozent ziehen die sich zusammen, kann man kaum wahrnehmen optisch. Und wir bringen das in einen Materialverbund hinein, der den Effekt einfach ganz deutlich verstärkt und das dann auch wirklich für, sag ich mal, nutzbare Bewegungen vergrößert.
Und wo wird das eingesetzt? Wer braucht das?
Das geht in sehr, sehr viele Branchen. Wir sind auch sehr branchenoffen. Geht in Richtung Komfortfunktionen, Deckelöffnungen, Schließriegel, aktive Aerodynamik bis hin zu aktiven Verstellmechanismen. In Windrädern kann man da denken. Also es gibt da sehr viele Anwendungsbereiche.
Also es sorgt dafür, dass Klappen auf- und zugehen, kann man das so ganz einfach sagen?
Klappen auf- und zugehen, zwischendrin stehen bleiben. Also da kann man diverse Dinge mit tun. Überall dort, wo ich mechanische Systeme sonst einfach einsetzen muss, kann ich hier mit relativ wenig Einsatz auch was verstellen oder verändern in einem System.
Sie haben es jetzt kurz und bündig erklärt. Dadurch wirkt es auch erstmal sehr einfach. Es ist aber gar nicht einfach. Das Ganze ist im Rahmen eines Forschungsprojektes entstanden. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Wie ist das Ganze entwickelt worden?
Also ganz seinen Ursprung nahm das Ganze 2011 am Institut für Verbundwerkstoffe. Heute heißt es Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe. Und dort habe ich mit meiner Promotion begonnen und hatte die Aufgabe, Verbundwerkstoffe smart zu machen. Das hat sich dann relativ schnell auf die Thematik konzentriert, Verbundwerkstoffe zum Bewegen zu bringen sozusagen. Und das hat auch gut funktioniert. Man hat ein Funktionsmuster entwickelt und auch Interesse aus der Industrie erfahren. Und da war dann eigentlich der Punkt, wo man gesagt hat, jetzt kann man damit wirklich was machen.
Was machen hieß für Sie dann auch, sich selbstständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen, was ja nicht selbstverständlich ist, wenn man aus der Wissenschaft kommt. Wie kam es zu dem Entschluss?
Ja, den Entschluss, den kann ich auf einen relativ schönen Moment zurückführen. Da hatte ich einen Partner aus der Industrie, der die Thematik sehr interessant fand und man war sehr zufrieden mit dem, was passiert ist, wie die Technologie funktioniert hat. Und dann kam aber die Frage, ja, wenn das jetzt alles funktioniert, wo kann ich das dann kaufen? Also wo kriege ich das im industriellen Maßstab her für mein Produkt? Und da wurde für mich klar, dass bei aller Forschung und Entwicklung die Technologie nur dann wirklich am Markt erfolgreich sein kann, wenn es da auch noch einen Player gibt, also ein Unternehmen gibt, das sich darum kümmert, das Ganze wirklich in die Industrie zu überführen.
Und das hat Sie offenbar dann doch gereizt. Unterstützt wurden Sie dann im weiteren Verlauf bei Ihren Gründungsvorbereitungen von der Universität Kaiserslautern bzw. dem dortigen Gründerbüro. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sah diese Unterstützung aus?
Durch die Universität, durchs Gründerbüro und auch insbesondere durchs Institut, die sich auf die Agenda geschrieben haben, das Institut für Verbundwerkstoffe, Technologietransfer zu betreiben. Das heißt, man wirbt damit, welche Ausgründung man in der Vergangenheit hatte und wie man das Ganze unterstützt. Das war also ein sehr, sehr großer, wichtiger Teil. Das heißt, erstmal gab es da ein Commitment, dass man sowas unterstützen möchte. Und ganz konkret war es dann auch wirklich bei der Betreuung, sage ich jetzt mal am Anfang, wenn man sich Gedanken macht, ob man so einen Exist-Antrag stellt, wie man den stellt, wie man den fokussiert, auch früh Überlegungen. Da wurde ich von vielen Seiten durch Beratung und Unterstützung auch, wurde mir da geholfen, auch zum Team zu finden.
Gab es denn Herausforderungen, mit denen Sie so nicht gerechnet hatten, mit denen Sie sich dann doch länger als geplant beschäftigen mussten?
Eigentlich nicht. Es ist eher andersrum gewesen, dass man vor bestimmten Dingen sehr stark gewarnt wurde und dann auch sensibilisiert war. Zum Beispiel das Thema Team. Wie kriege ich ein Team zusammen? Das war nicht selbstverständlich, dass alles da war von vornherein. Ich bin es dann sehr proaktiv angegangen, auch auf unkonventionelle Wege und habe da das aber dann auch sehr zufriedenstellend und bis heute noch auch rückblickend sehr, sehr gut gelösen können.
Was heißt, Sie sind unkonventionell vorgegangen?
Ja, also es war klar, dass wir, wenn wir was produzieren wollen, nicht mit Theoretikern beginnen können. Und wenn man aus universitären Umfeld kommt, dann wimmelt es da erstmal von Theoretikern. Das heißt, ich habe wirklich dann auch gesagt, ich brauche Leute fürs Team, auch die Erfahrung haben aus der Praxis, aus der Industrie vielleicht auch schon. Und ja, wenn man vom universitären Umfeld kommt, ist es gar nicht so einfach, einen Elektrotechniker zu finden und für so ein Thema zu begeistern. Und da war ich dann auch in der Berufsschule und habe dort das Thema vorgestellt und geschaut, wo, sage ich mal, motivierte, intelligente Köpfe unterwegs sind.
Und das hat dann auch geklappt und da haben Sie den Herrn Vogelsanger gefunden. Ist
Jawohl,
das richtig?
genau. Also das war einer der Bausteine, die heute noch den Erfolg ausmachen.
Ja, Sie sagen, Sie sind gewarnt worden vor bestimmten Fallstricken im Zusammenhang mit der Gründung. Was war noch dabei? Wovor sind Sie noch gewarnt worden?
Ja, also das eine, was gewarnt wurde, war eben, dass Team sehr wichtig ist und das würde ich heute auch unterstreichen, wobei das nicht nur damit zusammenhängt, wie es zusammengesetzt ist, sondern auch, wie man das Team und die Teamkommunikation pflegt. Das ist gerade in Krisenzeiten, so wie wir es in den letzten 2 Jahren hatten, doch immer wichtig. Das andere Thema, wo ich auch vielleicht heute einen anderen Blick habe, war, dass man sehr früh dazu geschoben wurde, sich zu fokussieren. Und mit unserem sehr breiten Thema ist es sehr, sehr schwierig. Da wird man dann gedrückt dazu, sich eher auf irgendeinen bestimmten Bereich zu fokussieren, hat aber gar nicht genug Informationen, ob das der richtige ist. Und da haben wir uns immer ein bisschen schwer getan. Und es war aber auch richtig, dass man die Augen rechts und links offen gehalten haben.
Das heißt, es ging dann um die Zielgruppe, um die Kundengruppe, die noch nicht so ganz feststand.
Ja, die Technologie, wo sie am besten eingesetzt werden kann, da ich das ja sehr abstrakt auch vorhin beschrieben habe, es bleibt auch abstrakt, in verschiedenen Bereichen kann es eingesetzt werden und da auf ein Pferd zu setzen, auf eine Branche, auf eine Anwendung oder sowas, ist einfach gefährlich, wenn man noch nicht die Legitimierung hat, dass viele unabhängige Parteien wirklich ein großes Interesse dran gezeigt haben.
Und wie sind Sie dann vorgegangen?
Sehr früh mit sehr einfachen Dingen auf viele Kunden zugegangen, viele Messen besucht, auf Messen ausgestellt, eigentlich nie gesagt, das ist nichts für die Thematik, sondern auch immer sich das Produkt erstmal näher bringen lassen vom Kunden und zu verstehen, wo dessen Bedürfnisse sind. Und dann kommt man da auch manchmal auf den Aha-Effekt, da ist ja doch was zu tun. Auch wenn beide Seiten am Anfang erstmal gesagt haben, da kann man nicht wirklich zusammenarbeiten, dann finden sich doch sehr spannende Dinge.
Das heißt, Sie haben dann nach Ausschau gehalten, wo Ihre Technologie eingesetzt werden kann und haben dem Kunden erklärt, hier, du könntest das gut gebrauchen an der und der Stelle.
Ja, meine Strategie ist da immer mit einem, sag ich mal, griffigen Beispiel voranzugehen und zu sagen, so könnte man es machen, aber auch gleich hinterherzuschieben, ich kenne das Produkt nicht so gut wie Sie und das soll nur ein Beispiel sein, soll eine Anregung sein und wenn man dann auf einen innovativen Kunden trifft, dann hat er auch ganz schnell ganz eigene Ideen und man ist da überrascht, was man noch wo helfen kann.
Sie haben im Februar 2018 gegründet, das liegt ja schon ein Weilchen zurück. Wie hat sich denn die Compactive GmbH seitdem entwickelt?
Also man muss sagen, wir haben sehr, sehr früh gegründet, relativ schnell nach Exist-Start der Phase 1. Am Anfang haben wir da nur noch wenige kleine bilaterale Projekte gemacht. Im Laufe der Zeit hat sich das immer mehr zu Entwicklungsprojekten entwickelt, auch immer mehr diffusere Projekte in verschiedenen Branchen. Und jetzt heute sind wir sehr glücklich, dass wir diesen Jahres jetzt auch mit der ersten Kleinserie starten und auch noch eine Vielzahl von anderen Entwicklungsprojekten in verschiedenen Branchen, Automotive, Medizintechnik, Lichttechnik, diverse Arten mit Partnern durchführen.
Alles wunderbar gelaufen, das hört sich so an. Dennoch gibt es auch etwas, was Sie rückblickend anders machen würden?
Ja, ein Thema, was ich rückblickend anders machen würde, das hat eigentlich hauptsächlich mit dem Vertrieb oder mit der Kommunikation der Technologie an Dritte zu tun. Sich nicht frühzeitig auf einen Kunden einschießen, sondern immer mit vielversprechenden Themen sehr breit aufgestellt zu bleiben und dann nicht auf ein Pferd setzen, das ist einfach sehr wichtig. Man steckt zu wenig in auch den vielversprechendsten Kunden drin, um zu wissen, wie die sich in mittelfristig und langfristig entwickeln. Und da ist einfach die Botschaft, so breit wie möglich zu bleiben, das habe ich mir auch für die Zukunft mit neuen Dingen auf die Agenda geschrieben.
Das ist eigentlich auch schon der Tipp, den Sie an andere Gründerinnen und Gründer weitergeben könnten. Oder gibt es darüber hinaus noch weitere Tipps?
Eine Sache, die mir auch immer am Herzen liegt, wenn ich mit meinen anderen Gründern rede, ist, wenn man über interessierte Kunden redet, muss man einfach sehr früh die Spreu vom Weizen trennen, weil interessieren kann sich erstmal jeder und das kostet denen dann auch nichts. Wenn wirklich das Interesse da ist, muss man auch schauen, dass man relativ schnell in ein Projekt oder in Zusammenarbeit findet, wo jeder seinen Beitrag leistet, um dann wirklich auch zu sehen, ob das Interesse von größerer Wichtigkeit ist, von strategischer Wichtigkeit ist oder ob es nur so ein, technologisches Interesse ist, um ein Ohr dran zu haben, was sich in der Entwicklung tut oder ob man das wirklich in seine Produkte einführen möchte.
Haben Sie im Laufe der Zeit irgendwelche Indikatoren für sich entwickelt, woran Sie feststellen, ob ein Kunde tatsächlich ernsthaftes Interesse hat oder nicht?
Ja, das ist immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl und Feingefühl. Am Ende muss man sagen, dann, wenn man irgendwas individuell für einen Kunden auch nur ein wenig entwickeln soll und tun muss und anpassen muss, dann entsteht Arbeit, die eigentlich auch nur für den Kunden da ist und dann sollte der auch bereit sein, dafür in einer gewissen Weise dafür zu bezahlen. Und das ist eigentlich auch der härteste Prüfstein, den man haben kann in diese Richtung.
Das war der Exist-Podcast. Die Fragen stellte Regine Hebestreit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.